Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Wir senden heute die zweite Folge vom Wohnwagenmord, produziert von der Edition Krimi in der Beda Media GmbH. Wir haben einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi. Können Sie uns abonnieren? Wir haben auch ein Buch zum Podcast rausgebracht mit demselben Titel Spurenelemente mit einem großen E in der Mitte. Dort haben wir einige unserer Fälle ausführlich beschrieben. Ja, mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wir wieder. Zweiten Teil diesmal des Wohnwagenmordes. Und das ist ja doch etwas Besonderes gewesen. Wir haben es ja im ersten Teil gehört, dieser Hintergrund, dass eben einfach so am Rand eines Wohngebietes, wenn man so möchte, ein Wohnwagen steht. Und der steht eben da. Und in diesem Wohnwagen haben sich aber wohl, und das war so ein bisschen, was wir damals als Vorgeschichte bekommen haben, in diesem Wohnwagen haben sich wohl immer wieder mal Menschen aufgehalten und dort geschlafen. Ja? Mhm. Und das war also wohl nicht nur diese Dame, um die es hier geht, um das spätere Opfer, sondern dieser Wohnwagen war wohl von mehreren immer wieder verwendet worden dafür. Mhm. Und ob jetzt diese Dame zum Schluss da exklusiv drin lebte, ja, oder ob das auch noch irgendwie durcheinander ging, das war zumindest uns in der Vorgeschichte nicht so bekannt. Und wir haben im Prinzip nur die Information bekommen, dass eben am 22. Januar des Jahres 2022 gegen 10 Uhr diese Person, die immer wieder mal dort hingegangen ist zu dem Wohnwagen. Und das war ja letztes Mal auch so ein bisschen die Frage, warum hat da jemand überhaupt nachgeschaut? Hat da jemand gefunden? Also dieser Finder, Auffinder, wenn man so möchte, der war wohl immer wieder mal an dem Wohnwagen, um die dort Lebenden mit Essen zu versorgen und sich so ein bisschen um die zu kümmern. Ja, also so wurde uns das damals übermittelt. Und da habe er eben eine weibliche Person leblos in Bauchlage, teils mit Decken zugedeckt, auf der Matratze vorgefunden. Ja, also das war praktisch diese Auffindesituation, die uns beschrieben worden war. Und dann habe er den Rettungsdienst angerufen und der habe dann die Decken entfernt und haben festgestellt, dass diese Person, diese weibliche Person tot gewesen sei, also sogar das sichere Todeszeichen eben festgestellt. Und das ist ja immer so, wenn eine Person leblos ist, das ist ja immer das eine, also gibt nichts von sich, reagiert nicht auf Ansprache. Und dann ist ja der nächste Schritt zu prüfen, ob noch ein Kreislauf besteht. Ja, und wenn kein Kreislauf besteht, und dann würde man normalerweise versuchen zu reanimieren. Ja. Und sollte man versuchen auf jeden Fall. Aber wenn sogenannte sichere Todeszeichen da sind, also Totenflecke, Totenstarre oder Fäulnis, dann ist auch klar, dass eine Reanimation nicht mehr erfolgreich sein kann. Dann ist schon zu viel Zeit vergangen, indem das Gehirn eben nicht mehr mit Blut versorgt worden ist. Und das war dann eben hier der Fall. Also das heißt, der Tod wurde festgestellt, es gab keine Reanimationsversuche mehr.
Sie hatte ja auch, also er hatte ja am Ende den Schädel zertrümmert. Da war ja wahrscheinlich von vornherein, lag die Vermutung nahe, dass diese Frau tot ist, auf den ersten Blick schon wahrscheinlich.
Ja, also das war wohl gar nicht so auf den ersten Blick unbedingt zu sehen. Aber ich meine, und die Frage ist halt klar, wie unaufgeräumt oder schmutzig oder was ist das in so einem Wohnwagen? Und ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob man eben jetzt jemanden in einer aufgeräumten, sauberen Wohnung findet oder ob das insgesamt so etwas chaotische Verhältnisse sind. Und dann ist der Blick, glaube ich, weniger fokussiert auf den eigentlichen Befund des verstorbenen Menschen. Ja, also zumindest für den Laien, ja.
Ja, wobei ich da kurz unterbrechen
Gerne.
muss, denn ich habe ja diesen Tatort gesehen. Und an dem Tatort wurde auch wirklich nichts verändert. Und der war nämlich gar nicht unaufgeräumt. Da war eine Riesenmatratze drin, dann war da Bettzeug drin. Die hatte eigentlich da nicht jetzt irgendwie Mengen von Tüten oder irgendwas stehen. Also es war tatsächlich überschaubar.
Ja, und das, also warum auch immer, zumindest hier bei uns in der Vorgeschichte, in der Beschreibung stand das jetzt nicht so drin, dass
Ja,
da
klar.
jemand reingekommen ist und gesehen hat, boah, da hat jemand den Schädel zertrümmert.
Nein, nein.
Sondern, na, also offensichtlich muss es auf den ersten Blick nicht aufgefallen sein, ja, aber immerhin hat man dann doch die Idee gehabt, dass es ein Verbrechen ist, Polizei dann hinzugezogen, Kriminalpolizei. Und man hat den ersten Hinweis bekommen auf die Identität, zumindest was hier steht, über einen Impfpass, der da lag, ja, der also auf die Personen ausgeschrieben war. Und das ist ja dann oft so, dass man erstmal schaut, welche Dokumente, ich nenne das auch Beifunde, sind denn so da, aber gibt es Personalausweis, AOK-Karte oder in dem Fall Impfpass, war wohl das Einzige. Und dann hat man mal die erste Idee, wer das sein könnte. Und dann sei eben die Identität abgesichert worden über einen DNA-Vergleich. Ja, also das heißt, aus irgendeinem Grund muss man Vergleichs-DNA dieser Person gehabt haben. Ja. Warum weiß ich nicht. Also habe ich hier Informationen nicht drin und konnte dann eben direkt schon eine Probe nehmen und konnte das abgleichen. So. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Verzögerung von Auffinden bis zur Obduktion von ziemlich genau 24 Stunden. Ja, aber offensichtlich war das in der Schwelle der oder Kürze der Zeit war das eben möglich, die Identität damit zu sichern. Im Leichenschauschein, und es war also dort, niemand von uns vor Ort, also war kein gerichtliche Leichenschau, es war ein Allgemeinmediziner, der von der Polizei hinzugezogen wurde, der dort die Leichenschau gemacht hat. Und der hat im Leichenschauschein eine ungeklärte Todesart und keine Todesursache. Ja, also deswegen so offensichtlich mit dem zertrümmerten Schädel muss das
War das?
Bild im ersten Anblick nicht gewesen sein. Trotzdem gab es dann eben die Obduktion am Folgetag. Und wie immer in solchen Fällen, wenn es um mögliche Gewalteinwirkung geht, dann fragliche Tötungsdelikte, dann machen wir auch vorher eine Computertomographie, postmortale Computertomographie. Und da wurde schon festgestellt, dass also im Bereich der Schädelkalotte mehr fragmentäre Impressionstrümmerfraktur war. Also das ist ein zusammengesetzter Begriff. Was bedeutet das? Also Trümmerbruch des Schädeldaches, aber Impression, dass also Trümmer praktisch in den Schädel reingedrückt wurden. Und das ist eben etwas, was man typischerweise findet, wenn man Gewalteinwirkung gegen den Schädel hatte, die zum Teil eben auch durch Schläge, durch Gegenstände zustande kommen, dass dann also nicht nur der Schädel zerspringt, will ich mal sagen, sondern dass eben auch Anteile dieser Scherben, ja, so muss man es bildlich darstellen, in den Schädel reingedrückt werden. Ja, das hat man also oftmals bei Einsatz von Werkzeugen, es kann Hammer sein oder Stöcke, beispielsweise Eisenstangen oder dergleichen, dann mal diese Impressionsfrakturen. Ja. Zusätzlich noch die Augenhöhlen, die Jochbeine waren betroffen. Und da hat man also schon gesehen, dass hier eben ein deutliches Schädelhirntrauma vorgelegen haben muss. Außerdem wurden noch Oberkieferbruch festgestellt und nichts aber im Bereich der Halswirbelsäule. Dann Brustkorb hat man jetzt erstmal nichts weiter gesehen, auch kein Bruch im Bereich des Brustkorbes. Und damit hatte man also schon eine gewisse Vorbereitung und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man diese Computertomographie einmal hat, weil dieses Bild, dieses Zustandes, wenn also der Schädel jetzt eingedrückt ist, wenn die wirklich sich Scherben gebildet haben von dem eigentlichen Gehirnschädel und wie diese Scherben dann gestellt sind, wie die nach innen gedrückt sind, da kann man manchmal, kann man dann eben wirklich sagen, okay, hier muss eine Stange oder hier muss ein Beil oder was auch immer eingewirkt haben. Wenn man das präpariert, dann kann man sich vorstellen, Scherben sind ja locker nur noch durch das Gewebe gehalten. Dann hat man diese Entstellung dieser Knochenfragmente hat man eben nicht mehr. Ja, also man durch die Obduktion zerstört man diesen Befund, kann es allenfalls durch gute Dokumentation mit Foto kann man es noch ahnen, aber allein wenn man dann die Kopfschwarte abzieht, verschiebt sich das schon alles. Und das ist natürlich in so einem Fall sehr gut, wenn man dann diese postmortale Computertomographie hat, weil man dann auch wirklich den Schädel als solches, man kann das ja so darstellen, dass nur die Knochen angeschaut werden können, die ganzen Weichteile verschwinden und da kann man eben sehen, in welchem Zustand ist dieser Schädel dann nach dem Tod gewesen, also nach den Gewalteinwirkungen. Ja. Insofern war das hier sehr, sehr wichtig, dass man das hatte und dann auch später diese Bilder, man kann das dreidimensional dann rekonstruieren, man kann sogar im Extremfall, kann man sogar einen Ausdruck davon machen, von diesem Schädel aus Kunststoff und kann dann diesen zerstörten Schädel praktisch in der Hand halten, in dem Zustand, wie er war. Wurde jetzt hier nicht gemacht, aber das kann manchmal sehr anschaulich sein. Mhm. Ja, dann waren also die kam die Obduktion und hier war dann das wesentliche Befunde insgesamt 27, ja, und das ist also schon beachtlich, hautdurchgreifende Verletzung des Kopfes und das als Folge mehrfacher geformter stumpfer Gewalteinwirkung meint also, dass eben hier irgendein Gegenstand mit einer Form eingewirkt haben muss. Ne, wir unterscheiden geformte und nicht geformte stumpfe Gewalteinwirkung und der Unterschied ist eben der, dass wir bei der geformten stumpfen Gewalteinwirkung wird die Kontaktfläche mit dem Körper bestimmt durch den Gegenstand. Mhm. Ja, also ganz einfach der Hammer, 2x2 Zentimeter Kantenlänge beispielsweise, wenn der auftritt, dann haben wir auf der Haut, haben wir dann ein Quadrat, was sich als Hämatom abbildet. Ja, und wenn es tiefer greifend ist, haben wir eben genau so einen Eindruck, einen Lochbruch nennen wir das auch, im Schädeldach, wenn es ein Schlag auf den Schädel ist, wobei dieses Loch dann wieder quadratisch ist und 2x2 Zentimeter. Ne? Dagegen die nicht geformte stumpfe Gewalt, da wird die Auftrefffläche, die Kontaktfläche limitiert durch die Körperoberfläche. Das kann man sich gut vorstellen, wenn ich eben jetzt der Kopf gegen die Wand prallt oder auf den Boden, dann ist die Kontaktfläche limitiert durch die Wölbung des Schädeldaches in dem Fall, ne, die Konvexität. Und dann habe ich rundherum unscharfe Ränder, will ich jetzt mal sagen, ja, von der Wunde. Und dann kann ich nicht sagen, ob das jetzt beispielsweise eine Wand war oder ein großes Brett, was großflächig aufgetroffen ist. Das kann ich dann eben nicht unterscheiden. Ja, und deswegen ist es so wichtig, diese Differenzierung zwischen geformter und nicht geformter stumpfer Gewalt. Und diese Form kann dann zumindest Hinweise geben, im Extremfällen sogar beweisend sein für einen ganz bestimmten Gegenstand, für ein ganz bestimmtes Werkzeug. Und es kann aber auch der Gegenstand am Boden liegen. Ne? Also man könnte sich vorstellen, da liegt ein Hammer am Boden, der Kopf aufgestellt und jemand fällt da drauf, genau. Ja? Dann würde das möglicherweise auch eine ähnliche Verletzung hervorrufen. Also auch das ist immer nicht klar gesagt. Geformt bedeutet nicht automatisch. Es muss jemand zugeschlagen haben. Es kann auch sein, dass jemand auf oder irgendeinen Vorsprung an der Treppe oder ein Geländer oder so, ne, dann dagegen geprallt ist. Und dann gibt es auch die geformte Gewalt. Und dann ist es eben wichtig, vor Ort sich anzuschauen, wie sind die Bedingungen, gibt es solche Gegenstände, die entweder eingebaut sind, Treppengeländer oder am Boden liegt da irgendwas rum, was möglicherweise hier als in dem Fall Widerlager in Betracht kommt, ne, was da dran. Also das, deswegen ist es so wichtig, diese Formen zu kennen. Ja. Wenn ich aber weiß, es sind 27 dieser Verletzungen, dann wird es dann doch nicht mehr so wirklich realitätsnah, dass jemand 27 Mal gestürzt ist. Ne? Es gibt es schon, dass jemand drei, viermal stürzt oder so im betrunkenen Zustand oder im Delirium oder was auch immer, aber sicherlich nicht 27 Mal. Also das war natürlich eine wichtige Information erstmal. Und 21 davon waren so im Bereich der rechten vorderen Stirn-Schläfen-Scheitelregion, also die rechte Kopfseite war insgesamt am stärksten betroffen. Und das auch dann mit Gesichtsschädel und ausgedehnte Trümmerbruchsysteme, also der Schädel war insgesamt sehr stark zerstört worden.
Ja.
Auf der linken Seite gab es eine dreifache derartige Verletzung und dann auch am Hinterkopf und dann hatten wir im Mittelgesicht noch eine Hauteröffnung. Also es war mehrfache geformte stumpfe Gewalt gegen den Kopf mit Schwerpunkt rechte Seite, aber auch an andere Stellen des Kopfes. Und das hatte letztlich ein sogenanntes offenes Schädel-Hirntrauma zur Folge. Das heißt also, dass wirklich der Gehirnraum, ja, eröffnet worden ist, dass also die Schädelkapsel, nennen wir das auch, dass die eröffnet war und praktisch das Gehirn freigelegt hat. Und das, was ja auch im CT schon sichtbar war, wir haben dann einmal die direkte Gewalteinwirkung gegen das Gehirn, das eine Rolle spielt, aber auch, wenn man so möchte, die indirekte, die durch die Bruchscherben, hatte ich das ja genannt, ja, hervorgerufen wird, die nach innen gedrückt werden und die verletzen dann ebenfalls wieder das Gehirn. Insofern war also dieses offene Schädel-Hirntrauma mit einer offensichtlichen Schädigung des Hirngewebes, war dann todesursächlich, wir nennen das dann ein zentrales Regulationsversagen, also das heißt, das verletzte Gehirn kann seiner zentralen Regulationsaufgabe dann nicht mehr nachkommen.
Ja.
Und das war eben dann die Todesursache.
Mhm.
Es gab dann zusätzlich noch Unterblutungen im Bereich der Oberschenkel Innen- und Rückseiten, eher kleinfleckig. Und da hat man dann eben vermutet, dass hier möglicherweise, ja, das sind eigentlich so typische Verletzungsstellen, die entstehen bei Geschlechtsverkehr, gewaltsamen Geschlechtsverkehr, Darm- und After-Region, wiesen dann noch Vertrocknungszonen, Schürfungen auf, Schleimhautverletzungen am Mastdarm. Also es gab schon deutliche Hinweise darauf, dass hier ein ja praktischer sexueller, gewaltsamer sexueller Hintergrund gewesen ist. Weiterhin fiel auf, dass zahlreiche Fingernägel abgebrochen waren, was also dann für mögliche Abwehrverletzungen eben sprechen kann. Dann sind die Fingernägel intakt und wenn jemand dann kratzt oder sich versucht zu wehren, dann sind die Fingernägel eben oftmals abgebrochen. Und ebenso gab es auch an den Armen Unterblutungen, die diese Abwehr stützen könnten. Es gab aber auch Wunden, die wie reaktionslos waren. Also die nicht unterblutet waren, so ein bisschen wie ausgefranst. Und das wurde dann als postmortale Beschädigung eingeordnet, nämlich durch Tierfraß.
Ui.
Auch das ist etwas, was tatsächlich passieren kann, dass Ratten oder manchmal vielleicht auch Füchse, Marder, ja, Dachs wird wahrscheinlich jetzt nicht so in dem Gebiet gewesen sein, aber Füchse haben wir ja in Frankfurt, Ratten sowieso, dass die am Leichnam gefressen haben. Ja, und
Ach du liebe
das
Zeit.
geht relativ schnell. Ne? Das geht bis dahin, dass dann wirklich Ratten oder so sich in so einen Leichnam reinfressen, so einen Körper als Nest regelrecht benutzen über lange Zeit, weil sie wie eine Umhausung haben, Brustkorb, gleichzeitig aber auch Nahrung mit dabei. Habe ich also auch schon einige wirklich heftige Leichenfunde gehabt in der Vergangenheit. Aber so weit ist das ja hier alles nicht gekommen. Ja.
Aber das spräche natürlich dafür oder spricht dafür, dass die Tür offen war, ne? Sonst wären die ja nicht reingekommen.
Wobei, wir schauen uns ja irgendwann noch mal diesen Wohnwagen an. Ich meine, es ist ja nur die Hälfte da, aber ich weiß ja auch nicht, wie dicht der war. Ne? Ich meine, die Ratten kommen ja dann doch durch kleine Lücken durch. Ja, also
So, ich wollte gerade sagen.
selbst wenn die Tür jetzt abgeschlossen war, ja, oder verschlossen, dann können sicherlich die Tierchen da doch noch irgendwie reinkommen. Ja, und das waren also diese Tierfraßspuren, die da noch so ein bisschen von abzugrenzen waren. Und dann waren noch so weitere Überlegungen, Kontakt mit scharfen Gegenständen, schürfartige Verletzungen und dergleichen, Unterblutung unter Fettgewebe. Also alles sprach eben dafür, dass hier ein Kampfgeschehen stattgefunden hatte, dass sich das Opfer gewehrt hatte, dass es einen sexuellen Hintergrund irgendwo hatte und die Todesursache oder todesursächlich war letztlich das zentrale Regulationsversagen aufgrund der schweren Gehirnverletzung bei diesem offenen Schädelhirntrauma.
Wie war denn der Verwesungszustand? Sie ist ja nicht sofort gefunden worden. Sie hat ja noch eine ganze Weile gelegen.
Ja, also insgesamt war der Verwesungszustand jetzt gar nicht fortgeschritten.
Ah
Ne?
ja.
Und wenn sich das anschaut, also bei dem, was man so gehört hatte, hätte man jetzt auch da eigentlich mehr erwartet. Ja, auch das Körpergewicht war noch nicht stark abgenommen. Es war noch ein Totenflecksystem zu erkennen. Die Totenstarre war zu dem Zeitpunkt aber bereits gelöst durch die Autolyse. Und ja, wir hatten dann so Gesicht und Kopfschwarte, scheckig, grünlich bis bräunlich, Fäulnis verfärbt, bisschen Hauterweichung. Ja, gerade hat aber auch noch die sogenannten durchschlagenden Venennetze gesehen. Was bedeutet, dass eben Haut als solche auch noch vorhanden war, Hautvertrocknung. Ja, also deswegen, das war jetzt gar nicht so eine heftige Verwesung, die hier zu erkennen war. Ja. Trotzdem, klar, schränkt auch das so den ersten Blick ein. Ja, und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass man diese Verletzungen nicht sofort offensichtlich gesehen hat, ne, im
Deswegen
Kopfbereich.
fragte ich.
Genau, das wird hier eine Rolle gespielt haben. Ja, das ist im Prinzip das, was wir hier an Unterlagen haben. Es wurden dann auch noch toxikologische Untersuchungen durchgeführt von der Verstorbenen, wo aber jetzt nichts Auffälliges großartig war. Es war eine minimale Alkoholisierung zu sehen, was aber durch Fäulnisveränderungen passieren kann. Es gab irgendwie Hinweise auf ein Psychopharmakon, also auf ein Medikament, aber nichts, was irgendwie in Richtung Drogen gegangen wäre oder nichts, was für eine hochgradige Beeinträchtigung irgendwie gesprochen hat.
Sie hatte ja nachweislich eine psychische Erkrankung. Deswegen ist sie ja auch in diese Obdachlosigkeit geraten. Aber ihr müsstet ja dann auch, der Täter wurde ja dann auch über DNA überführt. Habt ihr da irgendwelche?
Sind die Untersuchungen, die werden dann typischerweise vom Landeskriminalamt
Ah,
gemacht bei den
ich.
Tötungsdelikten. Das heißt, selbstverständlich sind dann da Abstriche genommen worden, die Fingernägel werden geschnitten und die ganzen kriminaltechnischen Untersuchungen. Und da im Anschluss werden dann im Landeskriminalamt die DNA-Untersuchungen gemacht. Und wie dann jetzt genau dort man zu dem Täter kam, ja, das entzieht sich dann meiner Kenntnis. Das ist dann eben nicht mein Unterlagen.
Ja, klar. Ja, das, aber da sieht man, wie wichtig diese DNA-Untersuchungen sind und wie viele Täter heute überführt werden können, die man zuvor wahrscheinlich nie gefunden hätte, ja.
Ja, ich meine, die DNA hat dann ja zwei Ansatzpunkte, nämlich einmal die Tätersuche und auf der anderen Seite den Täterabgleich. Also wenn ich eben jetzt wirklich einen Tatverdächtigen habe, ja, dann kann ich eben mit dessen Vergleichsprobe das abgleichen. Und es kommt ja in die DNA-Analysedatei des Bundeskriminalamtes, kommen eben nur Profile, DNA-Profile von Menschen, die sich in Anführungszeichen qualifiziert haben durch entsprechende Straftaten. Also da nicht jeder drin, ja, was auch aus meiner Sicht nach wie vor gut so ist.
Ja.
Und trotzdem, wenn man also überhaupt keine Idee hat, wer der Täter sein könnte und findet eben hier eine Fremd-DNA, besten eine männliche DNA im Vergleich zur DNA des Opfers, dann kann man dieses Profil mal durchlaufen lassen. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn es dann doch durch die, sagen wir mal, konventionellen Ermittlungen irgendeinen Verdacht gibt und diese Person ist bisher eben noch nie in Erscheinung getreten, dann kann man eben eine Vergleichsprobe von dieser Person nehmen und kann das dann damit abgleichen. Also insofern hat die DNA dann so eine Doppelfunktion.
Ja, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, auch in unserer dritten Folge werden wir noch mal so ein paar ganz genaue Berichte bekommen, auch über diese Auffindesituation aus Sicht der Polizei.
Genau, weil da waren wir ja als Rechtsmedizin nicht mit dabei, ne, bei der Auffindesituation. Und insofern, klar, müssen wir uns da auf die Polizeiberichte verlassen.
Ganz genau. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann wären wir in dieser Folge jetzt am Ende sozusagen und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Bis zur dritten Folge. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, leider konnte der erhoffte Interviewpartner für die dritte Folge im verbleibenden Jahr aus beruflichen Gründen keine Zeit mehr für ein Gespräch finden. Jetzt geht es in die Winterpause. Im kommenden Jahr erscheint der Podcast im neuen Format und erstmalig werden Franziska Franz und Professor Marcel Fehrhoff auch überregionale Fälle vorstellen. Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes neues Jahr. Ihr Team des Podcasts Spurenelemente.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes.